Es ist nicht pekuniär. Pekuniär haben wir da keine Chance, dürfen wir auch nicht. Da ist eher der Bund und das Land dran. Aber wir unterstützen die bei Genehmigungen. Wir machen Gespräche, bevor die Firmen was installieren werden. Wir sagen immer, macht man einen großen Termin mit allen betroffenen Behörden. Das ist auch das, was Sie gerade sagen, um bürokratisch möglichst wenig Ecken zu haben, sondern Ecken und Kanten, sondern einfach um den Leuten zu sagen, wenn es uns da den Freiraum gibt, relativ früh über das Ganze zu reden, dann haben wir ja die Chancen, das relativ früh zu genehmigen und vielleicht mit weniger Aufwand wie im Nachgang.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wirtschaftspolitik wird nicht nur in Berlin gemacht und auch nicht nur in Brüssel und in Berlin. Der Mittelstand lebt von der Zusammenarbeit mit den politischen Akteuren in den Kommunen. Es war also durchaus mal überfällig, in diesem Podcast auch mal mit einem Landrat zu sprechen. Bei der Auswahl zwischen den 294 Landkreisen, naja, da habe ich nicht mit einem Dartpfeil auf eine Karte geworfen, sondern direkt Martin Neumeier gefragt. Denn er hat in seinem niederbayerischen Kelheim Besonderes geschafft und Markus Söder schätzt ihn auch aus bestimmten Gründen, dazu später mehr. Martin Neumeier, ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe gehört oder gelesen in der Vorbereitung, Markus Söder hat über Sie gesagt, Deutschlands lustigster Landrat. Ist das so ein Prädikat, das Ihnen wichtig ist?
Ja, irgendwie schon, weil ohne Humor und ohne Witz, glaube ich, ist das Leben schwer zu ertragen und insbesondere, wenn man in der Politik ist. Und ich mag gern lustig sein, ich mag gern lachen. Und Markus Söder kenne ich auch schon seit einigen Jahrzehnten und deshalb weiß er, dass meine Reden auch immer gespickt sind mit Humor oder mit der Satire.
Thema, was wir heute haben, ist bei vielen nicht lustig, sondern ziemlich komplex, nämlich, dass Mittelständler es nicht leicht haben, natürlich gute Leute aufs Land zu locken, wo sie ja oft sitzen. Und natürlich spielt die Logistik da eine große Rolle. Sie in Kelheim haben etwas ganz Besonderes geschaffen. Ich habe es gerade in der Anmoderation auch schon gesagt, nämlich Kelride. Was steckt dahinter? Ein völlig neues Empfinden von ÖPNV. So viel kann ich schon mal teasern.
Genau, vielleicht nur ganz was Politisches. Uns ist das sehr wichtig, Mobilität der Zukunft. Und da muss man manchmal auch über den Schatten, oder über den Tellerrand hinausschauen, über den Schatten springen. Und da ist eben dieses autonome Fahren ein ganz wichtiger Aspekt. Herr Grüttner ist da unser Big Boss und ein Allwissender in dem Bereich. Und deshalb, wenn Sie erlauben, wird der Herr Grüttner das noch intensiver erklären.
Gerne.
Genau, beim autonomen Fahren, das ist ja eigentlich das, wo wir alle drauf warten, dass es endlich losgeht, dass wir fahrerlose Autos haben, dass wir uns zurücklehnen können, die Hände vom Lenkrad nehmen können, einfach gefahren werden, anstatt selber zu fahren. Das ist der Wunsch, das ist das, was man sich wünscht. Aber in der Praxis sieht es dann doch ein bisschen anders aus, weil autonomes Fahren ist eine ziemlich komplexe Sache. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man das einfach abbilden kann, sondern wir alle, Sie und ich, wir können mit der Umwelt relativ gut umgehen, mit der komplexen Umwelt. Autonome Fahrzeuge müssen das erst lernen und das macht die Sache manchmal nicht ganz so einfach, wie man sich das denkt.
Und Sie haben das aber geschafft, Europas größtes Betriebsgebiet für autonomes Fahren im ÖPNV. Also die erste Frage, wie fühlt sich das für die Menschen, die in Kelheim in dem Landkreis wohnen, an? Also was haben die davon?
Ja, wir haben in Kelheim im Landkreis haben wir vor einigen Jahren umgestellt auf einen On-Demand-Verkehr. Ja, also wir haben 125.000 Einwohner, wir sind ein sehr ländlicher geprägter Raum und wir haben halt eine Lösung gesucht, wie wir Mobilität trotz dieser ländlichen Umgebung für alle bereitstellen können und das in einem sehr guten Maß. Und da haben wir halt auf On-Demand-Verkehre gesetzt, wo wir denken, das ist die Lösung. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass On-Demand-Verkehre nur in Verbindung mit autonomen Fahrten letztendlich dazu beitragen können, dass wir diese Mobilität auch bezahlen können am Ende des Tages. Und für die Menschen in Kelheim bedeutet das, dass sie halt ein Streckennetz von 30 Kilometern haben, in dem sie wählen können, ob sie autonom oder konventionell unterwegs sein möchten. Wobei man dazu sagen muss, dass auch da haben wir noch nicht das Ende erreicht der Wegstrecke, sondern wir haben einige Probleme gelöst, aber es liegen noch etliche Herausforderungen vor uns, um wirklich dahin zu kommen, dass wir wirklich eine befriedigende, zufriedenstellende, autonome Mobilität haben.
Die Akzeptanz ist sehr schwierig, das muss man ganz offen sagen, weil es gibt ein paar Hürden. Erstmal ist dieses Fahrzeug, dieses Gefäß sehr empfindlich und muss empfindlich sein, dass nichts passiert. Was die größte Herausforderung ist, die Geschwindigkeit. Wir haben da, die Vorschrift ist 20 Stundenkilometer. Und das ist dann für manche eher ein Hindernis oder Beschwerde, weil es langsam fährt und dann der Fluss unterbrochen ist. Und sie hält natürlich, wenn ein Auto falsch parkt, wenn sie ein bisschen reinschaut oder wenn man einen Fuß reinhält, das muss auch halten. Und die Herausforderung ist ganz ehrlich, wenn das 40 fahren würde, wäre die Akzeptanz mindestens 10-mal so hoch, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil dieses 20 Stundenkilometer gehe ich schneller, da fahre ich mit dem Fahrrad schneller und damit ist es hat es keine Chance und in anderen Ländern gibt es ja schon den weiter schneller fahrenden 40, 50. Wenn wir das dürften, dann ist die Akzeptanz schon relativ schnell da.
Genau, wir haben so den heiligen Gral letztendlich, auch nachdem alle suchen, ist letztendlich dieser Level 4-Verkehr, dass wir keinen Operator mal im Fahrzeug haben, dass das Fahrzeug leer vorfährt, dass ich sich wie ein Uber buchen kann. Es kommt dann leer angefahren und bringt mich dahin, wo ich hin möchte. Nur hier gibt es zwei Sachen. Einerseits den regulatorischen Rahmen in Deutschland. Wir sind sehr auf Sicherheit bedacht. Ja, wir haben zwar 3.500 Verkehrstote jedes Jahr, aber wenn es darum geht, autonome Fahrzeuge im Straßenverkehr zuzulassen, muss man im Vorfeld nachweisen, dass es keinen Unfall gibt oder dass es zu keinem Unfall kommen wird. Und das ist im Grunde genommen eigentlich nicht möglich. Deswegen werden wir auch in den nächsten Jahren immer noch Fahrzeuge sehen, die ja, mit einem Operator an Bord unterwegs sind. Und das andere ist einfach ein technischer Punkt, wo wir in Deutschland oder auch in Europa nicht ganz vorne mitspielen, wenn es darum geht, diese Roboter-Taxis oder autonome ÖPNV-Mobilität letztendlich auf die Straße zu bringen. Da sind andere Länder weiter als wir.
Und man muss dazu sagen, also meiner Ansicht nach geht es am autonomen Fahren, zumindest am Land und auch mit Lkw-Verkehr, bis wir Schienen bauen, brauchen wir autonom fahrende Lastwagen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und was unsere große Herausforderung sein in der Zukunft, das wird auch gerne übersehen, wir haben keine Chauffeure mehr, wir haben keine Fahrer mehr. Also immer weniger, wenn Sie da mit Busunternehmern reden, die sagen, hoffentlich gibt es da irgendeine Alternativlösung, weil vielleicht ist es auch in der Zukunft richtig und wichtiger, zumindest in kleinen Einheiten, dass man auch kleine Busse hat, nicht mehr die großen, die leer fahren, sondern eben auch kleine. Und die Hauptfinanzielle Herausforderung sind die Fahrer, sind das Personal. Das Gefäß zu kaufen, das ist einmal Ausgabe, E-Mobilität sowieso. Also, aber das muss man den Leuten wirklich nahebringen und da fehlt in Deutschland der Mut.
Ja, und es ist auch eine Sache, die man nicht vergessen darf, neben dem Fahrermangel an sich spielt der Fahrer, was die Kosten angeht, die größte Rolle. Ja, also der Fahrer an sich ist am teuersten. Und wenn wir flächendeckend eine gute Mobilität haben wollen, auch in ländlichen Räumen, dann brauchen wir Mobilitätssysteme, die einfach fahrerlos unterwegs sind. Weil ansonsten ist das zwar technisch umsetzbar, On-Demand-Verkehr auf dem Land, aber schlichtweg am Ende des Tages nicht mehr zu bezahlen.
Verständlich, logisch. Und wir reden ja auch, wenn man die Demografie dann noch daneben hält, auch von vielen alten Menschen, die es mit dem Fahrrad nicht so haben, die es für die Busfahren, abgesehen von Uhrzeiten, auch nicht immer so leicht ist. Aber ich meine, die Idee und der Markt ist ja dann schon da, ne? Also nur eine Frage nochmal eben, was Sie auch mit Genehmigung sagten, die 20 km/h versus 40 km/h, 50 km/h. Wer entscheidet sowas denn?
Das ist wirklich die größte Hürde bei auch politischen Diskussionen. Autonom ja, aber wenn es muss schneller fahren, dann fahre ich auch mit. Und es ist bei uns in Kelheim, wir sitzen da gerade in Kelheim, Gott sei Dank touristisch, da wird es auch touristisch genutzt, eher wie die Bevölkerung, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und wir machen da sehr viel Werbung, wir haben auch vom Bund sehr viel Unterstützung, auch von verschiedenen Firmen. Aber wir müssen da in dem Bereich Geschwindigkeit was ändern und ich glaube, es gibt der Bund vor allem im Ethikrat, der sagt da eindeutig auch Operator, aber der Operator kostet was und der Operator muss natürlich auch manche Dinge tun, die wir uns wünschen, dass das Auto noch mehr macht. Aber Sie haben es ja vorher gesagt, Herr Rüttner, in anderen Ländern geht das alles schneller, geht das alles einfacher. Da ist vielleicht diese Hypersicherheitsdenken anders. China, Amerika, da ist ja kürzlich ein autonomes Fahrzeug an der Ampel durch Rot gefahren und hat ein Verkehrschaos verursacht. Das wäre für Deutschland schätzungsweise in allen Medien das Schlimmste aller Schlimmen. Und es würde uns vom System wieder zurückschmeißen, weil dann die Leute sofort bei uns sehr emotional reagieren und auch nicht zuhören, wenn man sagt, warum das passiert ist. Und deshalb wünschte ich mir ganz ehrlich, zumindest 40, wünschte ich mir ganz ehrlich, dass man das vielleicht mit Operator Nummer 8, Level 4, das ist gerade der Übergang zu 5. 5 ist ganz schwierig. Und da gibt es fünf Schritte, gell? 5 Schritte. Und momentan haben wir bei 3, irgendwas, oder? Bei 3,5 oder was?
Also man darf nicht vergessen, in Deutschland, Wir sind gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also wir als Land haben es als erstes Land der Welt geschafft, ein Gesetz zum autonomen Fahren zu schaffen, das Level-4-Verkehr, also Verkehre ohne Operator an Bord, gesetzlich möglich macht. Alle anderen Länder arbeiten hier mit Ausnahmegenehmigungen, auch in den USA, wenn Waymo unterwegs ist, in Los Angeles, San Francisco oder Phoenix, das sind alles Ausnahmegenehmigungen. Wir haben zumindest den regulatorischen Rahmen, dass das möglich ist, gesetzlich geschaffen. Allerdings ist die Hürde, die wir da anlegen, so hoch, dass man eigentlich kaum darüber springen kann oder dass es für uns schwer wird, darüber zu springen. Und das ist so ein bisschen der Zielkonflikt, in dem wir stehen.
Aber trotzdem erstmal gut, dass es so ein, naja, Probefall gibt, wie Sie ihn haben, so ein Betriebsgebiet, um diese Erfahrung auch zu machen, oder? Also haben Sie das Gefühl, dass die Erfahrung, die Sie machen, auch nicht zuletzt auch in Berlin im Zweifel, wo es hingehört, im Verkehrsministerium, wo auch immer, gehört werden?
Ich denke einerseits schon, andererseits, wie Herr Neumeier auch schon sagte, die Fahrzeuge sind immer noch zu langsam und die Geschwindigkeit ist hier wirklich kritisch. Und wir in Deutschland, wir sind technologisch einfach an der Stelle, das muss man auch anerkennen, noch nicht da, wo wir hinwollen. Also die führenden Unternehmen, ob das nun Waymo in den USA ist oder Baidu in China, die sind technologisch um einiges weiter. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass da wesentlich mehr Geld in die Forschung und in die Entwicklung dieser Verkehrssysteme reingesteckt wird von diesen Unternehmen, als wir in Deutschland das tun. Also nur mal als Vergleich, Waymo gibt im Jahr ungefähr 4 Milliarden aus, um seine Betriebsgebiete auf der Straße letztendlich am Laufen zu halten in diesen drei Städten. Von einer Firma 4 Milliarden. In Deutschland geben wir 290 Millionen für die gesamte Forschung im autonomen Fahren pro Jahr ungefähr aus. Ja, da kann man sich dann schon vorstellen, dass es da einfach eine Lücke, einen Gap gibt, der auch technologischer Natur ist. Und den zu überbrücken, ist nicht so einfach.
Und Deutschland ist eigentlich das Autoland. Eigentlich wären wir prädestiniert für sowas. Wir noch dazu eine der Autokrise. Das wäre ein neuer Weg mit dem Know-how aus Deutschland, mit dem Erfindergeist. Das wäre eigentlich eine Riesenchance. Und ich glaube, dann wird es auch akzeptiert werden. Und die Leute freuen sich ja, dass es sowas gibt. Aber sie fahren selber nicht mit, weil sie sagen, es ist mir einfach, es ist immer wieder die Geschwindigkeit mit der Operator, die Herausforderung, die der Bund da uns vorgibt. Aber andere Länder sind da bei weitem weiter.
Herr Neumeier, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um allgemein, unabhängig von Kielride, darauf zu sprechen zu kommen, wie, naja, Kommunen Wirtschaftspolitik betreiben können, gerade für die mittelständischen Hörerinnen und Hörer, die wir haben, ist das natürlich auch spannend. Also, was tut das? Tut Brüssel an Gesetzgebung und so weiter, an Bürokratie? Das ist ja auch immer so ein Thema, was der Bund, also Berlin, das Land und eben die Kommunen. Wie machen Sie vor Ort Wirtschaftspolitik? Was ist Ihr Rahmen, die Möglichkeiten, die Sie haben, es den Unternehmen, den Mittelständlern vor Ort, ja, möglichst leicht zu machen, in Anführungszeichen?
Grundsätzlich ist Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftsförderung in dem Fall eine freiwillige Leistung, die der Landkreis auch macht. Wir haben eine eigene Wirtschaftsförderin. Wir haben zum Beispiel Wirtschaftsempfänge, Wirtschaftsgespräche mit unseren Firmen. Ich war erst kürzlich bei zwei Firmen hintereinander. Einfach die, es ist nicht pekuniär. Pekuniär haben wir da keine Chance, dürfen wir auch nicht. Da ist eher der Bund und das Land dran. Aber wir unterstützen die bei Genehmigungen. Wir machen Gespräche, bevor die Firmen was installieren werden. Wir sagen immer, macht man einen großen Termin mit allen betroffenen Behörden. Das ist auch das, was Sie gerade sagen, um bürokratisch möglichst wenig Ecken zu haben, sondern Ecken und Kanten, sondern einfach um den Leuten zu sagen, wenn es uns da den Freiraum gibt, relativ früh über das Ganze zu reden, dann haben wir ja die Chancen, das relativ früh zu genehmigen und vielleicht mit weniger Aufwand wie im Nachgang. Also unsere Chance ist einfach, das Gespräch zu suchen, die Förderkulisse aufzuzeigen, den Jungunternehmer Kurse zu bieten. Wir bieten auch Seminare an für Jungunternehmer, für Existenzgründer, für Start-upler. Wir machen im Handwerk vieles. Wir verteilen zum Beispiel da, den goldenen Boden. Handwerk hat goldenen Boden. Wir haben da Symbol und verteilen den goldenen Boden. Wer sich in den Bereich stark engagiert. Wir haben einen Tag, das nennt sich Tag der Ausbildung im Landkreis Kehlheim. Wir fahren dann Buß- und Bettag von nicht die Firmen kommen zu uns, sondern die Kinder, die Jugendlichen kommen zu den Firmen. Wir sind da insbesondere sehr aktiv und haben auch die tolle Lage der Landkreis Kehlheim zwischen Audi Innenstadt und BMW Regensburg, Continental. Dann liegen wir an der Autobahn. Wir sind im Bereich Wasserstoff ganz stark. Wir haben eine eigene Wasserstoffallianz mit einem Hafen, der erste Hafen ist nach dem Rhein-Main-Donau-Kanal in Bayern, wo wir Wasserstoff vielleicht auch Möglichkeiten des Crackens haben. Da unterstützt man die Forschung. Wir haben geschaut, dass wir in den Landkreis Kelheim drei Technologietransferzentren der verschiedenen Hochschulen über das Wissenschaftsministerium genehmigt kriegen. Die haben alle genehmigt. Das bauen wir selber wirklich, was nicht pekuniär ist, das sagen wir wirklich, ohne es Eigenlob zu betreiben, aber wirklich engagiert, stark engagiert, wir werden auch stark gelobt. Das ist unser Ansatz. Ich meine, Brüssel, die Bürokratie, ich glaube, während der ersten Periode von der Frau von der Leyen gab es 13.000 Gesetze. Das musste ja irgendwann jemand umsetzen, ist eigentlich aussichtslos, wenn man ehrlich ist. Und dann kommt der Bund noch dazu, und dann kommt der Freistaat noch dazu, und dann kommt es so ganz ehrlich, gute Nacht Deutschland. Und deshalb versucht man das auf unserem Weg. Vorher die Gespräche zu suchen, wenn ich bei der Firma bin, gib mir Visitenkarte, bitte anrufen, wenn Sie was Neues braucht, wenn Sie das braucht, wenn Sie Genehmigung, bitte vorher Lackiererei zum Beispiel, welchen Ausstoß, Emissionen oder Emissionssituation da ist. Da versucht man alles zu tun und das kommt auch bei den Firmen gut an.
Wollte ich auch gerade fragen, wie ist die Zusammenarbeit mit den Verbänden und den Institutionen dann auch vor Ort? Spricht man immer mit gemeinsamer Stimme bei diesen Themen?
Also wir haben zum Beispiel wir haben Innovation Valley, wir sind ja im europäischen Raum über den Landkreis Kirchheim Innovation Valley. Das haben wir natürlich mit der IHK gemeinsam, mit den Unternehmern, mit den Firmen und mit der IHK. Wir haben da ein ganz gutes Verhältnis. Unsere Wirtschaftsempfänge werden von der IHK mit organisiert. Wir haben kürzlich den Arbeitgeberpräsidenten als Redner bei uns gehabt. Wir haben mit der HWK, der jeweilige Präsident oder der Vorsitzende ist bei uns Gast. Also wir machen da auf ganz, ganz kurzen Wege einfach die Gespräche und das bewährt sich auch, wenn man sich dann auch kennt. Und wenn man sie kennt, kann man jemand einschätzen und kann man auch mal auf einem kurzen Weg am Wochenende anrufen, du, da hängt irgendwas am Himmel, das müsste man miteinander in die richtige Richtung lenken. Also da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Ich komme selber aus einem kleinen Unternehmer und deshalb weiß ich, Unternehmer brauchen auch Streicheleinheiten und brauchen auch Lob. Und wir haben gestern die Busfahrer da gehabt, ich habe die Busfahrer, nein, nicht die Busfahrer, die Busunternehmer, weil wir heute den Schulbus neu organisieren. Ich habe die wirklich gelobt, aber nicht aus Showgründen, sondern was die leisten tagtäglich, dass jedes Kind in die Schule kommt und mit Chauffeuren, die man fast nicht mehr hat. Ne? Also das ist schon eine Nummer und deshalb gute Zusammenarbeit, viele Gespräche, viel Zeit, viele Firmenbesuche, auch das Angebot. Wir haben kürzlich in einer kleinen Druckerei, ja, das Förderkulisse haben wir nicht gewusst. Danke, danke, danke. Also viele kleine Dinge machen das Mosaik Landkreis Kelheim als Wirtschaftslandkreis begehrenswert.
Und Sie tragen die Themen dann im Zweifel auch zu Herrn Söder und das mit Humor.
Ich trage es zum Herrn Söder. Ich habe ihm letztes Mal ein Diktat als SMS geschickt und da war Markus mit C hat das KI geschrieben und er hat zurückgeschrieben, meiner Markus schreibt mit A.
Hervorragend. Ja, dann gucken wir mal, was in den nächsten Wochen und Monaten in Berlin und in Deutschland passiert. Das wird aufregend. Und danke Ihnen beiden für das Gespräch. Vielen Dank. Alles Gute bei dem Projekt.
Danke auch.
Danke, ciao,
tschüss.
servus.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und-mittelstand.de.